Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im März auf Strava bei der Isadore Challenge Pretty Muddy Things mitzumachen. Wer bis Ende März 5 Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, einen von 3 500-Euro-Gutscheinen von Isadore, einen von 3 Wahoo-Radcomputern oder sogar ein Gravelbike von Rondo zu gewinnen. Außerdem erhalten alle, die erfolgreich an der Challenge teilnehmen, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge findet ihr auf strava.com und den Link gibt's auch in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Erik, ich bin Redakteur bei der Roadbike und der Blick nach draußen zeigt, es ist Frühling, das Wetter wird besser und das bedeutet, wir Radsportler, Rennradfahrer können endlich wieder vermehrt draußen fahren. Und weiterer positiver Nebeneffekt, es gibt endlich wieder richtig spannenden Profi-Radsport zu schauen und zwar bei den Frühjahrsklassikern. Die Frühjahrsklassiker leben ja von Spannung, von epischen Duellen, von dramatischen Rennen. Und ganz nebenbei bietet die Region in Belgien und in Frankreich auch für Hobbyfahrer einen besonderen Reiz, denn es geht über Kopfsteinpflaster. Das mag vielleicht für den einen oder anderen etwas unangenehm klingen, denn da geht es dann doch ganz schön hart und ruppig zur Sache. Und trotzdem hat das Fahren auf Pflaster eine ganz eigene Faszination. Und darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, der bei den Frühjahrsklassikern selbst schon für Spannungen, für epische Duelle, für dramatische Rennen gesorgt hat und der auch schon unter anderem Paris-Roubaix gewonnen hat. Herzlich willkommen im Roadbike-Podcast, John Degenkolb.
Hallo zusammen, hi.
Hi, grüß dich. John, vielleicht mal ganz kurz gefragt, wir erwischen dich heute am Abend vor Paris-Nizza. Hast du heute nachmittags Strade Bianche geschaut oder die Eintracht verfolgt?
Ich habe auf jeden Fall erstmal Strade Bianche geschaut so nebenbei so ein bisschen auch den Ticker von der Eintracht, aber Strade Bianche war schon auch, sage ich mal, ein krasses Highlight heute mit dem Rennverlauf und auch mit dieser Spannung bis zum Schluss war sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja. Ist das ein Rennen, du bist ja selbst noch nicht gefahren, was bei dir noch unbedingt mal auf der Liste steht oder ist dir das zu krass und zu viele Höhenmeter?
Es ist natürlich wahnsinnig anspruchsvoll, was die Höhenmeter anbelangt und deswegen habe ich auch immer das nicht so richtig als Ziel oder auf dem Plan gehabt. Aber ich bin vor anderthalb Jahren mit drei Kumpels bin ich dieses Eroica gefahren. Da gibt es praktisch auf ähnlichen Strecken dort ein Rennen, wo alle mit historischen Rädern und mit historischer Kleidung dort an den Start gehen und dort das dann eher ein bisschen gemächlicher angehen lassen, aber eben trotzdem auch auf diesen weißen Straßen, auf den Schotterpassagen. Und das hat riesig Spaß gemacht und ist nicht ausgeschlossen, dass ich vorm Ende meiner Karriere da auch nochmal an den Start gehen möchte.
Ja. Sprich, du bist selber schon mal bei diesem Rennen unter die Hobbyfahrer gegangen. Wenn man sich jetzt so an die anderen Frühjahrsklassiker oder wenn man sich die anschaut, das sind ja teilweise wirklich schwere Rennen, nicht nur, weil sie sehr, sehr lang sind und sehr hart gefahren werden, sondern weil auch die Bodenbeschaffenheit mit dem Kopfsteinpflaster einfach krass brutal ist. Was würdest du sagen, warum muss man diese Rennen oder diese Strecken, diese Region als Hobbyfahrer auch mal mit dem Rennrad gefahren sein? Was ist da so faszinierend dran?
Ja, ich glaube, dass man das... wenn man das noch nicht live miterlebt hat, wie krass das in Wirklichkeit ist, sieht man wirklich erst, wenn man da selber mit dem Fahrrad irgendwie auch drüber fährt. Und gerade jetzt, wenn man Paris-Roubaix als Beispiel nimmt, ist es halt einfach, glaube ich, das ist so beeindruckend und wie wenn man durch den Wald von Arenberg fährt und man sich überlegt, dass die Profis hier mit 60, 65 Sachen auf das Pflaster reinknallen, in den Wald reinknallen. Es geht leicht bergab und dann in der Mitte von dem Pavé geht's dann nicht nur nicht leicht bergab, sondern dann leicht bergan hinten raus. Und das Pflaster ist so schlecht, dass man kaum Worte eigentlich dafür findet. Also eigentlich kann man schon als Vergleich irgendwie sagen, dass man permanent irgendwie gegen eine richtig hohe Bordsteinkante fährt mit seinem Vorderrad. Und dementsprechend muss auch die Materialbeschaffenheit, sage ich mal, vorhanden sein, ja. Um da irgendwie auch ohne Defekt irgendwie durchzukommen.
Ja. Aber du würdest sagen, die Region Flandern und Nordfrankreich, das ist genauso reizvoll wie die Alpen oder Mallorca beispielsweise?
Ja, wenn man diese Faszination für den Radsport und für die Frühjahrsklassiker hat, ist das für mich persönlich ist das genauso spannend, eben jetzt dort in einer sehr unspektakulären Region wie irgendwie dem Nord-Pas-de-Calais, wo eben die ganzen Pavé-Abschnitte sind, sich befinden, oder eben auch in Flandern, in den Ardennen von Flandern, wenn man da die Berge hoch und runter fährt, das ist für mich mindestens genauso spektakulär, wie wenn ich irgendwie jetzt in den Alpen irgendwie unterwegs bin oder den Pyrenäen. Weil das gehört einfach auch zur Radsportgeschichte mit dazu.
Ja. Du hast ja für unsere aktuelle Ausgabe, die derzeit noch am Kiosk liegt, hast du ja deine 6 Lieblingspassagen im Frühjahr benannt. Auf die möchte ich jetzt auch gar nicht so explizit eingehen. Wen es interessiert, der kann sich gerne die aktuelle Roadbike holen.
Aber da prinzipiell. Da gibt es ja den ein oder anderen Geheimtipp, wo man so ein bisschen ja. Gänsehaut-Feeling schnuppern kann.
Ja. Also sind natürlich ein paar große Namen dabei, aber auch ein paar, muss ich sagen, die haben mich überrascht, dass du die genannt hast. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten. Jetzt ist es ja beim Zuschauen oder mir geht es so, wenn ich die Frühjahrsrennen immer schaue, dann denke ich immer so auf dem Pflasterboard, das muss ja auch eine totale Lotterie sein. Also ich meine, Defekte gehören zur Tagesordnung, Stürze, für die man auch teilweise selber gar nichts kann. Was würdest du sagen, wie viel Glück ist bei den Klassikern dabei, dass man am Ende ganz vorne ist und wie viel ist es auch einfach können?
Boah, das irgendwie so zu beziffern ist ganz schwierig, weil ich meine, man kann einen Defekt haben und der Defekt passiert in dem Moment, wo im Endeffekt auch kein Einfluss auf den Rennverlauf irgendwie stattfindet, aber wenn eben dieser eine Defekt zum schlechten Moment irgendwie passiert, dann kann es halt unter Umständen sein, dass das Rennen halt wirklich gelaufen ist. Und die Regel Nummer 1 ist eigentlich immer, egal was passiert und wann es passiert, man muss irgendwie immer weiterkämpfen. Und ganz speziell bei Roubaix ist es eben so, dass halt ganz viele Leute halt über den Tag gesehen auch mal dann Defekt haben. Und ja, wenn man eben halt wirklich im falschen Moment dann den Defekt hat, dann kann einem das halt dann wirklich auch das Rennen kosten und dann kann das Rennen gelaufen sein. Aber im Umkehrschluss muss man halt immer versuchen weiterzukämpfen. Und gerade bei Roubaix zum Beispiel kann halt auch bei anderen Teams, bei anderen Rennfahrern halt immer wieder was passieren und dann kann wieder eine Situation sich auftun, dass vorne wieder langsam gefahren wird und man dann eben doch wieder zurückkommt. Und das habe ich schon mehrfach in meiner Karriere erlebt, dass man eigentlich schon vom Kopf her sich selbst gesagt hat, irgendwie, okay, es ist der Tag ist gelaufen, aber man probiert es trotzdem weiter und man kommt wieder vorne mit rein in die Gruppe und am Ende springt doch noch irgendwie ein Top-10-Ergebnis raus oder sowas.
Machst du dir bei so einem Rennen wie Roubaix selber Gedanken zum Setup oder nimmst du da das, was das Team dir empfiehlt oder was das Team dir bereitstellt? Ich meine, das ist ja auch sehr stark davon abhängig, ob man das Glück oder das Pech von Defekten oder keinen Defekten hat.
Ja, also man sammelt ja auch über die Jahre hinweg Erfahrungen und weiß, welches Material dafür geeignet ist, mit was man gut zurechtkommt. Und ich hab zum Glück immer in der Vergangenheit auch ein Team gehabt, was sehr darauf Wert gelegt hat, eben das das beste Material für die Klassiker irgendwie, das beste Equipment zusammenzustellen und dort auch immer auf das Feedback von den Rennfahrern und jetzt auch von mir eben auch gehört hat. Und Reifen ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ich bin eigentlich meine ganze Karriere seit meinem zweiten Profijahr irgendwie immer mit Vittoria unterwegs und komme damit sehr gut zurecht. Und dann gibt's halt immer die Entscheidung, für welche Reifenbreite man sich entscheidet und natürlich auch den Reifendruck. Und das habe ich über die Jahre mir, sage ich mal, auch durch Erfahrungen erarbeitet. Und ich habe da auch meine Notizen mir gemacht über die Jahre, wann ich wie viel Bar gefahren bin. Und ist auch so ein bisschen, sage ich mal, Betriebsgeheimnis. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit hausieren gehe und jedem erzähle, wie viel Bar ich dann in den 30er Reifen bei Roubaix dann reinmachen werde. Aber ja. Weil das ja auch so ein bisschen, ja, macht man einfach nicht.
Schade, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber dann muss ich direkt mal von der Liste streichen. Ich bin nämlich tatsächlich selbst, habe ich vor, im Juni die Gegend mal mit dem Rennrad zu fahren und hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du mir da den ein oder anderen heißen Tipp geben kannst.
ja. Also eins kann ich dir sagen, wenn du mit Drahtreifen dort das Ganze in Angriff nehmen willst, dann würde ich dir empfehlen, genug Ersatzmaterial mitzunehmen. es ist halt einfach so, dass der Unterschied von Drahtreifen zu Schlauchreifen ist schon enorm und man dort ja halt viel schneller halt einfach einen Durchschlag bekommen würde, wenn man, weil die Form der Felge oder des Felgenbetts eben absolut ungeeignet ist, um auf dem Pflaster zu fahren von dem Drahtreifen. Deswegen wählt man eigentlich in den meisten Fällen eigentlich immer, geht man immer für Schlauchreifen bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern. Im Moment, der Trend von Tubeless kommt natürlich immer mehr und es wird auch immer mehr ausprobiert, aber ich kann mich an das letzte Mal Roubaix erinnern und da hat eben auch Alexander Christoph versucht, mit Tubeless zu fahren. Und dort gibt's dann die Story, dass er irgendwie 6-mal Platten hatte in dem einen Rennen. Und dann,
ich meine aber auch gelesen zu haben, er hatte nur 25 mm breite Reifen. Also
das ja. Weiß ich nicht genau. Das kann natürlich sein, ja.
Aber das heißt, mit Tubeless hast du jetzt selbst noch gar nicht experimentiert auf dem Pflaster oder könntest du dir vorstellen, das mal auszutesten, zumindest in einer Trainingsfahrt vorab?
Ich bin für sowas immer gerne zu haben und bin dafür natürlich auch immer offen. Ich war auch einer der Ersten, der auch gesagt hat, okay, ich gebe mir ein Rad mit Scheibenbremsen, ich probiere das aus und war auch dann relativ schnell begeistert davon. Und ich glaube, dass man immer nach den Sachen irgendwie schauen muss und die vielleicht einen kleinen Vorteil einem bringen könnten. Und was den Rollwiderstand angeht, das sehen wir ja auf der Straße schon so oft, dass halt einfach die Tubeless-Reifen wesentlich schneller sind, wenn's ums Zeitfahren geht, wenn's um einfach gerade Strecken geht, wo man dann einfach ja so viel Power wie möglich halt einfach nach vorne irgendwie machen kann. Aber bei den Klassiker Strecken oder bei den Klassikerrennen geht es halt ganz viel auch um die Ecken und da hängt es dann auch nicht nur um diesen ganz klassischen Rollwiderstand, sondern wie kann man auch rausbeschleunigen, wie ist der Grip in der Kurve, das sind halt alles Punkte, die entscheidend sind.
Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich jetzt körperlich auf das Pflaster vorbereiten will, was muss man im Training anders machen für Pflasterrennen als für andere Frühjahrsrennen oder sogar für die Tour de France?
Körperlich ist es einfach so, dass man braucht eine gewisse Spritzigkeit natürlich, um aus den Kurven raus zu beschleunigen. Man braucht aber auch diese ganz klassische Kraftausdauer mit einem großen Gang umgehen zu können, wenn es auf dem Pflaster geht. wenn man dort nicht gewohnt ist, dann mit 80, 90 Umdrehungen pro Minute dann wirklich einen dicken Gang zu bewegen und viel Kraft aufs Pedal zu bringen, dann tendiert man immer relativ schnell dazu, dass man eben dann versucht, mit einem kleineren Gang das zu kompensieren. Und das bewirkt aber im Endeffekt das Gegenteil. Dann springt man eigentlich nur noch von Stein zu Stein und wird automatisch irgendwie langsamer. Und das ist im Endeffekt das, sage ich mal, so eines der Prinzipien so. Also je schneller man oder je länger man den großen Gang bewegen kann und je schneller man bleibt auf dem Pflaster, desto einfacher ist es im Endeffekt. Wenn man irgendwie Geschwindigkeit verliert, dann wird es schwierig, weil dann springt man immer von Stein zu Stein und man ist mehr in der Luft als irgendwie im Bodenkontakt. Und den Bodenkontakt braucht man eben, um die Traktion zu haben, um nach vorne zu kommen.
Fährst du auf so einem Pavé dann auch nach Leistung? Kann man da überhaupt nach Leistung fahren? Erkennt man da überhaupt was auf dem Display, wenn alles schüttelt, oder machst du das voll nach Gefühl?
Also man erkennt natürlich schon so ein bisschen was, aber das ist mehr Gefühl, oder das ist ganz oft auch einfach nur all out. Das klingt zwar jetzt irgendwie so stupide und einfach, aber ganz oft, wenn man jetzt weiß, okay, wir fahren jetzt keine Ahnung, den Koppenberg hoch oder so, dann fährt man halt einfach so schnell man kann. Und das machen im Endeffekt alle. Und wenn man, oder man fährt so schnell, um vielleicht an der Gruppe dran zu bleiben oder so. Und ich glaube, es gibt kaum einen Bereich vergleichbar mit, also wenn man jetzt die Klassiker vergleicht mit den Bergfahrern oder mit den Rundfahrern oder mit den Zeitfahrern, dort spielen die Wattzahlen, die sie auf dem Computer dann irgendwie in Echtzeit sehen, die spielen dort so eine krass große Rolle im Vergleich zu den Klassikern, weil bei den Klassikern kann man sich einfach nicht auf die Wattzahlen konzentrieren, weil am Ende zählt es, wer oben an dem Berg oder am Ende von dem Pavé noch mit dabei ist. Und wenn man sieht, wie teilweise auch die langen Anstiege gefahren werden, wie die Zeitfahren gefahren werden, da gibt's Pacing-Strategien, wo man sagt, okay, die ersten 10 Minuten starte ich jetzt mit 420 Watt und dann steigere ich auf 440 und dann nehme ich wieder raus. Und also da kann man sich so viele Sachen überlegen und versuchen, das Maximum rauszuholen. Aber bei den Klassikern ist es halt einfach Oldschool Racing, und das ist das, was ich eigentlich auch noch am coolsten finde, so am, oder was das machen die Klassiker für mich auch so besonders.
Ja, du meinst wahrscheinlich einfach dieses Unvorhersehbare und auch, dass man, wenn man jetzt von den Wattzahlen her vielleicht der etwas schwächere Fahrer ist, aber in einem schlauen Moment es schafft, wegzufahren mit zwei, drei anderen, dass man sich dadurch irgendwie einen Vorteil erarbeitet.
Das sind ja dann auch taktische Komponenten, die da auch immer mit dabei sind. Und ganz oft ist es so, dass jemand, der clever antizipiert und eine Attacke launcht, schon weit bevor eigentlich die ganz großen Jungs dann losfahren, hat er eben einen Vorteil, ist am Ende dann trotzdem in der Gruppe mit dabei und bewahrt sich die Chance dann halt auch auf ein Top-Ergebnis im Finale.
Ich kann mich bei mir noch ziemlich gut an mein allererstes Mal auf Kopfsteinpflaster erinnern. Das war zwar nicht in Frankreich oder Belgien, das war in Brandenburg, aber war, glaube ich, mindestens genauso schlimm. Und ich habe dieses Pflaster vor mir gesehen und habe halt die Bremse gezogen und bin da so ganz vorsichtig drüber gefahren, weil ich Sorge hatte, dass jeden Moment das Rad unter mir zu Staub zerfällt. Kannst du dich noch an dein erstes Mal auf Kopfsteinpflaster erinnern?
Ich kann mich in der Tat noch an mein allererstes Mal auf, sage ich mal, in Anführungsstrichen richtigem Kopfsteinpflaster erinnern. Und zwar bin ich Jahr für Jahr auch die Flandern-Rundfahrt gefahren und also in der U23, in den Nachwuchsklassen. Und natürlich auch in Brandenburg, in der Tour de Berlin oder bei Rennen in Deutschland auch hier und da mal Pflaster. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich mit ein bisschen enttäuscht war nach meiner ersten Flandern-Rundfahrt 2011, hatte in dem schlechten Moment, in dem durchaus schlechten Moment, als das Rennen eigentlich eröffnet wurde, einen Defekt. Das Rennen war mehr als quasi ankommen und im Feld ins Ziel zu kommen, war nicht mehr drin und war so ein bisschen enttäuscht und habe dann mit meinem Physiotherapeuten dann der bei HTC mich betreut hat nach dem Rennen gesprochen und hat gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, nächste Woche ist alles anders. Und ich wusste überhaupt nicht, was er damit meint, es ist alles anders. Und dann sind wir dann den Recon Ride für Paris-Roubaix gefahren am Donnerstag. Und dann war ich das erste Mal auf französischem Pavé da unterwegs und ich konnte es nicht fassen, wie viel anders das wirklich war. Und der hatte sowas von recht, mein Physiotherapeut, das Pflaster ist nochmal so viel mehr rauer und so viel, die Abstände sind größer, die Steine sind größer. Es ist einfach mit nichts zu vergleichen. Man kann das nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Outstanding.
Aber was ging dir da durch den Kopf? Hast du dann gedacht, oh Scheiße, hier müssen wir im Rennen lang? Oder hast du dich eher drauf gefreut?
Ich weiß noch wie heute. Ich bin in den Wald von Arenberg reingefahren und habe gesagt, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr wollt mich, das geht doch nicht. Also wir können doch hier kein Radrennen fahren. Also ich habe wirklich gesagt so, seid euch sicher, dass das die Straße ist, die wir fahren müssen. Obwohl ich natürlich den Wald von Arenberg kannte. Ich meine, ich habe das ja Jahr für Jahr im Fernsehen verfolgt, aber das ist genau das, was ich meine, dass man halt einfach dort vor Ort einfach sich mal selber ein Bild davon machen sollte, um das halt auch einschätzen zu können, wie krass das wirklich ist. Also der Wald von Arenberg ist für mich einer der magischsten Plätze im ganzen Radsportuniversum, sage ich mal. Das ist für mich wirklich ein Platz, was man mit nichts vergleichen kann.
Und ihr konntet ja wahrscheinlich damals im Training noch links oder rechts neben dem Pflaster fahren, oder? Also im Rennen ist das ja voll abgegittert, dass man wirklich auch nur das Pflaster nutzen kann. Sonst ist ja noch so eine Art, wie soll man sagen, so schottriger Fußweg daneben.
Ja. Nö, aber ich meine, wenn man da jetzt quasi so eine Testfahrt macht, dann versucht man natürlich auch, das dann genauso auch zu fahren, wie man es auch im Rennen halt auch fahren muss. Und dann versucht man halt auch auf dem Pflaster zu bleiben. Und das war schon krass. Also ich habe da auch schon Leute gesehen, die dann einfach nur beim Training ohne Handschuhe gefahren sind. Und es gibt wirklich diese, also es ist wahre Geschichte, Marcel Kittel, damals, keine Ahnung, welches Jahr das genau war, aber wir waren zusammen in der Mannschaft und wir sind auch wie jedes Jahr dann eben an dem Donnerstag vor Roubaix ein Training dort gefahren. Und nach drei Pavés hat er rechts und links eine Blase an der Handfläche gehabt, die so groß war wie ein 5-Mark-Stück. Also das ist schon echt krass, was da auch mit dem Körper passiert. Und man muss es halt auch wirklich gewohnt sein und man muss sich da auch vorbereitet haben. Er hat gesagt, ja, ach, für die anderthalb Stunden jetzt brauche ich mir keine Handschuhe anziehen. Aber ja, es war halt dann schon so, dass die Handschuhe dann, glaube ich, ganz gut gewesen wären. Ja, am Sonntag beim Rennen hat er es, glaube ich, dann das ein oder andere Mal bereut, als er dann wieder übers Pflaster fahren musste.
Ja. Aber ihr passt ja die Räder schon, sage ich mal, im Rahmen eurer Möglichkeiten sehr stark im Pflaster an. Also wir haben ja schon über die breiteren Reifen gesprochen. Es wird ja dann irgendwie doppeltes Lenkerband gewickelt. Es gibt ja auch Rahmen, die dann irgendwie speziell federn. Wie viel bringt das wirklich? Oder ist das nur, wie soll man sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein?
Unterm Strich ist es natürlich mit dem Tropfen auf den heißen Stein zu vergleichen. Aber jedes kleine Prozent, was man halt irgendwie rausholen kann, kann unter Umständen dazu führen, dass man halt ja, ein bisschen mehr Energie spart, weil das ist ja im Endeffekt, worum es geht, diesen Impact, diese Einschläge auf den Körper einfach zu so klein wie möglich zu halten, um dort halt einfach so frisch wie möglich dann ins Finale auch zu kommen. Und ja, also es bin eigentlich in jedem Jahr mit einem Rad gefahren, was eigentlich dann wirklich nur einmal im Jahr genutzt wird. Also sprich, der Radstand ist länger, die Felgen sind bei manchen Herstellern nochmal mit einer anderen Form. Die Reifen sind breiter, das Lenkerband ist dann mit Gel unterfüttert. Ich bin teilweise auch unter anderem auch in dem Jahr, wo ich gewonnen habe, mit einer zusätzlichen Bremse am Oberlenker gefahren, um eben so nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, dass man, wenn man, ich fahre gerne auf dem Pflaster dann auch Oberlenker, weil ich dort einen guten Schwerpunkt, also mein Center of Gravity ist da immer, da fühle ich mich am wohlsten und kann am saubersten auf dem Rad arbeiten. Und dann habe ich mir damals dann halt auch eine zusätzliche Bremse dann, wie man es vielleicht aus dem Cross-Bereich manchmal kennt, dann noch montiert. Das geht in der heutigen Zeit leider nicht mehr, wenn wir jetzt mit Scheibenbremsen unterwegs sind. Mhm. Ja, es wird schon viel ausprobiert und viel gemacht. Der größte Vorteil, der irgendwann vielleicht mal, glaube ich, hoffentlich kommen wird, ist, dass man eine Möglichkeit findet, den Luftdruck während der Fahrt zu ändern. Das wäre das größte Highlight oder das würde einen Vorteil gegenüber anderen, die das nicht haben würden, verschaffen, der kaum in Worte zu fassen ist.
Vielleicht kannst du ja nach deiner Karriere irgendwie dir da ein zweites Standbein aufmachen.
Ja, es gibt in der Tat Firmen, die damit wirklich auch schon experimentiert haben. Das Problem ist aber halt, dass ja, der Absatzmarkt für sowas, der ist natürlich sowas von gering, weil ja der Otto Normalverbraucher, der jetzt mit dem Fahrrad fährt, der muss jetzt nicht während der Fahrt seinen Luftdruck verändern, aber im Rallye-Bereich zum Beispiel ist es ja gang und gäbe oder auch im Motorsportbereich. Ist das ja möglich. Das heißt, auf dem Fahrrad muss das auch irgendwie möglich sein.
Ja, ja. Was tut ihr eigentlich nach so einem Rennen wie Paris-Roubaix? Nehmen wir das jetzt mal, weil das wahrscheinlich so das Härteste ist, was man bei den Klassikern fährt. Was tut ihr da eigentlich am meisten weh und nach wie vielen Tagen geht's wieder?
Am meisten tun eigentlich die Hände weh. Die Hände, die, klar, ich meine, die Beine tun auch weh, wenn man, man muss 260 Kilometer Vollgas fahren, aber mir tun die Hände und die Finger meistens am meisten weh. Man kann das so ein bisschen, ich weiß nicht, mit was man das genau vergleicht, aber es ist halt wirklich die ganzen Fingergelenke, die sind halt wirklich total überbeansprucht und das spürt man nicht nur ein oder zwei Tage, sondern das kann teilweise bis zu 4-5 Tagen dauern, dass das dann wieder weggeht. Also so eine klassische Seltas-Flasche, so eine Wasserflasche zu öffnen, die irgendwie hart verschraubt ist, das überlasse ich dann lieber meiner Frau so dann direkt nach dem Rennen.
Ja, ich glaube, die Situation kennt jeder, wenn man das Marmeladenglas oder die Konserve genau aufschrauben soll. Ja. Ja, in dem Fall habt ihr Rollentausch dann zu Hause
wahrscheinlich. Ja, genau.
Ja. Und wie ist so deine Stimmung am Tag nach OB? Ich meine, dann sind so die Klassiker rum und dann ist es noch fast ein Jahr, bis es wieder losgeht und du sagst auch immer, das sind deine absoluten Lieblingsrennen, fahren kannst. Bist du da traurig? Bist du da erleichtert? Wie geht's dir da?
Das kommt natürlich ganz auf die Ergebnisse an, die ich in dieser Zeit dann auch eingefahren habe. Und es ist eigentlich immer eine Erleichterung. Also im Grunde genommen, weil man erstmal jetzt dann die Zeit, also auch gerade jetzt die Zeit, wo ich mich jetzt auch befinde, ist natürlich sehr, sag ich mal, ja, herausfordernd. Also ich meine, ich versuche halt wirklich alles zu machen, um jetzt für diese 3 oder 4 Wochen in absoluter Höchstform zu sein. Ich trinke keinen Alkohol, ich versuche mich so bestmöglich zu ernähren, ich versuche genug Schlaf zu bekommen, ich versuche auch in der Vorbereitung davor immer halt einfach an einem Ort mich aufzuhalten, wo ich auch immer meinen Trainingsplan komplett durchziehen kann. Also man gibt schon sehr viel auf in dieser Zeit. Und wenn dann nach Roubaix dann halt einfach auch die Luft dann mal raus ist, dann tut es auch gut. Und für mich ist das eigentlich dann wie, als wenn so eine kurze Saisonpause und der Neustart für den zweiten Teil der Saison, sag ich mal. Und das merkt man schon, dass dann halt auch so Last von den Schultern abfällt und man den Fokus wieder auf was Neues richtet.
Du hast ja, nachdem du 2015 Roubaix gewonnen hast, wurde ja im Velodrom eine der Duschen, die es dort gibt, mit deinem Namen eingraviert. Für jeden Sieger, der dort einmal gewonnen hat, duschst du eigentlich dort lieber oder duschst du lieber zu Hause in deiner Dusche, in deinem Badezimmer?
Also ich dusche natürlich lieber in meinem eigenen Badezimmer, das ist klar. Aber in der Tat habe ich zu Hause auch genau so ein Schild, was ich aber noch nicht in meiner Dusche angebracht habe. Ich habe nämlich mal so einen Werbespot für Sodal gedreht, wo wir dieses Schild wieder in der Dusche angebracht haben. Und das habe ich dann nach dem Werbedreh nach Hause. Also ich habe so ein Originalschild wirklich auch zu Hause. Aber lustigerweise ist halt diese Duschen, das ist ja wirklich das einzige Mal, dass wir als Profisportler irgendwie in so einem alten Sportkomplex dann irgendwie mit unseren Rucksäcken oder mit unseren Taschen dann dahin gehen zum Duschen. Normalerweise duschen wir ja im Teambus. Und dann... Aber man trifft halt auch wirklich dann auf die Rennfahrer, denen diese Geschichte des Radsports oder auch dieses Rennens halt einfach so nah am Herzen liegt. Und ich persönlich genieße das immer, auch wenn man kann da noch nicht mal die Temperatur regeln. Entweder es ist zu kalt oder es ist zu heiß, es passt eigentlich nie, es ist nie so richtig angenehm, da zu duschen, aber dieses Flair und diese Atmosphäre und überall die großen Namen an den goldenen oder Messingschildern da zu sehen, ist schon echt beeindruckend.
Ja. Kam es schon mal vor, dass du, seitdem du gewonnen hast, zu deiner Dusche kamst, dort schon jemand anderes geduscht hat und du ihn rausschmeißen musstest mit den Worten, hey, das ist meine Dusche, such dir eine andere?
Nee, das war bis jetzt noch nicht der Fall, nee. Nee, ich glaube, da sind ja auch genügend Plätze da. Also ich meine, wir haben ja dort schon weit über 100 Sieger und so ein großer Andrang ist dann halt da auch wieder nicht, dass dann jeder einzelne Platz dann irgendwie belegt ist.
Ja. Du sprichst gerade den großen Andrang an. Durch Corona sind ja die Klassiker dieses Jahr ein bisschen anders, weil am besten keine Fans am Straßenrand stehen. Und letztes Jahr ist ja Paris-Roubaix auch gar nicht ausgetragen worden, war einer der wenigen Klassiker, die abgesagt und dann auch nicht nachgeholt wurden. Du bist aber andere Klassiker im letzten Herbst gefahren, wo keine bis sehr wenig Zuschauer am Straßenrand standen. Kannst du sagen, wie anders sich das anfühlt? Sind es dann noch die Klassiker oder ist das eine völlig andere Art von Rennen für dich?
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt andere Rennen auf einmal sind. Natürlich ist diese Atmosphäre, die auch natürlich auch dazugehört, die ist nicht die gleiche. Aber ja, das Rennen an sich ist ja trotzdem, man fährt dieselben Strecken und es ist vielleicht auch manchmal so ein Stück weit werden die Entscheidungen, die man im Rennen dann auch fällt, wenn die Rennfahrer dann auch unter Druck sind, vielleicht ohne die Zuschauer so ein bisschen überlegter, sage ich mal, vielleicht getroffen. Was dazu führen kann, dass halt ein bisschen defensiver gefahren wird, aber am Ende ist es schon trotzdem halt immer noch cool, halt einfach die, ich meine, ich bin so froh, dass die Rennen jetzt alle erstmal so alle stattfinden. Toi, toi, toi. Und dass auch die, bin auch mega happy, dass die Zuschauer das auch weitestgehend akzeptieren und dort auch von der Strecke, sage ich mal, fernbleiben und die Rennen dann halt auch am TV mitverfolgen. Es wird auch wieder eine Zeit geben, wo wir dann auch wieder die Begeisterung der Leute und die Leute halt auch dieses Radsport-Flair dann auch wieder aufsaugen können und wieder mit dabei sein können. Aber ja, am Ende kann man eigentlich nur stolz drauf sein, dass die Zuschauer das weitestgehend akzeptieren und sich an die Vorschriften auch halten.
Ich weiß nicht, ob du das auf Social Media so mitverfolgt hast über die Jahre, aber meistens in der Woche vor Roubaix kommt das immer auf, dass sich total viele Radsportfans mal wieder ein verregnetes Paris-Roubaix wünschen. Ich glaube, das letzte war 2002. Wünschst du dir das auch, dass es da mal wieder regnet? Oder hast du da Bedenken, weil ich meine, nasses Kopfsteinpflaster ist ja besonders rutschig, würde das das Rennen dann auch wahrscheinlich sehr doll verändern, oder?
Ja, also das ist am Ende, wenn das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, wie viele Rennfahrer auch dafür in Frage kommen und wie viel das bedeutet ja, dass sofort ab dem ersten Pflasterstück komplett alles auseinandergerissen ist und ja, ich bin Gott sei Dank kann ich eigentlich so sagen, noch nie in Roubaix im Regen gefahren und ich brauche es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin einmal bei der Tour de France, mussten wir eine komplette Roubaix-Etappe im Regen fahren und ja, ich bin nicht so, dass ich sage, ich muss es jetzt unbedingt im Frühjahr auch haben.
Jetzt ist ja vor knapp einem Jahr dir eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Du hast ja deinen eigenen Sektor in Roubaix gewonnen. Nicht gewonnen, sondern bekommen. Nachdem du dich für das Nachwuchsrennen finanziell eingesetzt hast. Natürlich zuerst die Preisfrage, weißt du, wie der Sektor mit vollem Namen vorher hieß?
die wurde mir in der Tat sogar vor kurzem auch schon gestellt. Und da konnte ich es nicht sagen.
Okay.
Und ich tue mich ehrlich gesagt. Ja, genau. und ich tue mich auch ich tue mich jetzt auch schwer, aber ist auf jeden Fall Wanneheng und Honeng und ja. Also es sind wirklich unaussprechliche Namen. Das kann man eigentlich fast nicht anders sagen. Ich würde die Frage gerne mal an dich weiter sagen, weil ich meine, ich hatte auch nie, zu meiner Verteidigung, ich hatte auch nie Französisch in der Schule.
Ja, okay, ja, aus der Nummer kann ich mich nicht rausziehen. Ich hatte tatsächlich Französisch in der Schule, aber ich würde mal Ornain à Vandigny à Marche aussprechen. Ich denke, die Leser oder die Hörer werden mich schon korrigieren per E-Mail.
Ornain à Vandigny à Marche.
À Marche, ja.
So, ja, so deswegen, ich glaube, ich habe mir dieses Pflasterstück nur gegeben, weil keiner das Ding aussprechen konnte und jetzt Degenkolb ist ja dann doch irgendwie schon so ein Name, der geläufig ist.
Secteur Jean Degenkolb. Klingt auch gut. wie oft bist du den Sektor seit der Benennung schon gefahren? Also im Rennen ja noch gar nicht, aber im Training?
Ich glaube sogar nicht ein einziges Mal. Ich glaube seitdem wirklich nicht ein einziges Mal.
Ja.
Weil wir hatten nämlich, ich habe keinen, ich war seitdem, also ich war dort, als wir die Schilder aufgestellt haben oder diese Plaketten mit meinem Namen und mit den Bildern und mit den Sternen und so alles. War eine wahnsinnig coole Veranstaltung. Ich bin dort eigentlich so mit dem, mit der Idee dahin hingeflogen oder hingefahren, dass wir da jetzt auf 3-4 Leute treffen und wir machen dort eine Einweihung und gut ist. Und haben unterm Strich waren dort über 100 Leute in dem Zelt und haben auf mich gewartet und waren total begeistert, dass ich selber ja diese Ehre halt einfach persönlich in Empfang nehmen möchte und dort vor Ort gekommen bin. Und das war schon ganz cool.
Ja. Glaubst du, das wird dir in dem Moment, wo es im Rennen dann dort rüber geht, also hoffentlich findet ja Paris-Roubaix am 11. April statt, glaubst du, du hast dort noch die Schmerzen vom Wald von Arenberg, der kurz vorher kommt, im Körper, oder hast du da einfach nur Gänsehaut und ein fettes Grinsen im Gesicht?
Boah, ich glaube, sowohl als auch. Ich meine, die Schmerzen, die kann man nicht wegmachen, aber ich glaube, dass dieses Grinsen in jedem Fall dort in meinem Gesicht stehen wird und dass ich das auf jeden Fall genießen werde. Also das ist Fakt. Das ist eine große Ehre, dort von den Leuten aus dieser Region halt einfach berücksichtigt zu werden, wenn es um sowas geht, um eine Benennung von einem Pflasterstück. Und es war schon was Großes, also muss man schon sagen.
Weil du gerade sagst, was Großes, es wäre natürlich auch was Großes, wenn du dort die Attacke setzt, mit der du deinen zweiten Roubaix-Sieg holst. Also ich meine...
Gut, ist noch ein bisschen weit von daher bis ins Ziel. Aber mal schauen. Ja. Mal schauen.
Du hast dich ja für das Nachwuchsrennen von Roubaix eingesetzt. Warum würdest du sagen, ist so ein Rennen, gerade das Rennen von Roubaix, so verdammt wichtig für die nächste Generation von angehenden Profi-Radsportlern?
Ich glaube, das führt natürlich auch die Nachwuchssportler an diese Klassiker heran. Und ich konnte es leider in den Junioren nie fahren, weil das irgendwie, da war immer irgendwas anderes auf dem Kalender von meinem Team oder von auch in der U23. Aber ich finde es halt einfach schön und wichtig, dass halt auch junge Rennfahrer schon früh damit in Kontakt kommen und einfach auch diese Begeisterung schon wachsen lassen können. Und für mich war das einfach eine Ehrensache, dann als ich gelesen habe, dass es schwierig ist, das Rennen zu organisieren, und habe dann da versucht, mit dem Crowdfunding einfach dann das Rennen zu retten, und das hat ja über Nacht sozusagen funktioniert. Also das war total überraschend, wie viele Leute dann dort einfach mitgeholfen haben und dort auch Geld gespendet haben, und das war so toll zu sehen, und war echt super.
Man muss ja sagen, du förderst ja nicht nur international den Nachwuchsradsport, sondern du förderst ja auch in Deutschland den Nachwuchsradsport, und zwar schon bei den ganz, ganz Kleinen. Es gibt ja bei, zum Beispiel hier in Frankfurt am 1. Mai immer die Dege Bambini-Rennen, die es auch bei der Deutschlandtour gab. Wie wurde dieses Format, nenne ich es mal, bislang so angenommen, und wie sehr tut es dir weh, dass jetzt so durch Corona dann viele Events abgesagt werden müssen und dann gerade sowas, so eine Kinderrennen nicht stattfinden können?
Ja, es ist keine einfache Situation, aber ich weiß nicht, man hat ja auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als die Situation jetzt so hinzunehmen, als es ist. Und ich finde es einfach wichtig, dass man auch für den Nachwuchs immer da ist. Und ich wurde in meiner ganzen Karriere von so vielen Leuten immer unterstützt. Und für mich ist es einfach wichtig, dann auch in diese Richtung immer wieder aufs Neue was zurückzugeben. Die Bambini-Rennen sind eigentlich daraus entstanden, dass ich gesehen habe am 1. Mai, oder dass ich ja mit relativ eng, sage ich mal, an der Organisation dran bin. Meine Frau ist dort bei der Organisation tätig, und dann ist es natürlich so, dass am 1. Mai eigentlich für jedermann irgendwie ein Rennen ist, beziehungsweise jeder kann aufs Rad steigen, kann sich eine Startnummer abholen und kann irgendwie mitfahren. Und dann war es so, dass mein Sohn dann gerade Laufrad gefahren ist zu dem Zeitpunkt. Und es gab noch keine Möglichkeit, dass er dann irgendwie auch irgendwie teilnehmen konnte. Und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns doch ein Laufradrennen machen. Und wir nennen das dann Dege Bambini. Und das war eine Sache, die sofort eingeschlagen hat. Es waren so viele Leute, die davon begeistert waren und die Bilder cool fanden und halt auch am Streckenrand dann mitgefiebert haben. Auch wenn es dann nur, es waren ja nur 200 Meter, die sind ja nur praktisch die Zielgerade einmal auf und ab gefahren und das war es ja schon. Aber für die Kids ist das halt einfach ein Highlight, wenn die dann auch ja bei so einem Großevent dann auch, sag ich mal, einen Platz bekommen. Ne?
Glaubst du, dass wir durch unter anderem dein Engagement in Deutschland auch perspektivisch wieder mehr Begeisterung für den Radsport hoffen dürfen und dass wir irgendwann auch mal so Verhältnisse bekommen wie in Flandern oder in Frankreich oder Italien, wo die ganzen Frühjahrsrennen stattfinden? Denn dort wird ja wirklich, also ich habe immer das Gefühl, die Fans sind da jetzt gar nicht irgendwie Fans ihrer lokalen Helden, sondern die feuern ja wirklich jeden an, der da vorbeikommt. Die lieben einfach diesen Sport. Hoffst du, dass wir das in Deutschland auch mal wieder hinbekommen oder glaubst du daran?
Ich glaube, vergleichbar mit Flandern, das ist schwierig. Das ist eine ganz andere Liga, was die Begeisterung angeht. Ich glaube, dass die Sportbegeisterung in Deutschland ist von der Art her komplett anders. In Deutschland, wir brauchen immer jemanden, der in dieser Sportart absolut Top-Level ist. Und solange dieser Athlet oder die Athletin, ob das jetzt Steffi Graf oder Boris Becker im Tennis ist oder ob das Sven Hannawald im Skispringen ist oder ob das Michael Schumacher in der Formel 1 ist, in dieser Zeit, wo derjenige oder diejenige dann eben auf dem absoluten Top-Level unterwegs sind, wird diese Sportart dann halt auch wahnsinnig hoch gehypt, aber sobald der Erfolg dann vielleicht ausbleibt, dann wird sich halt relativ schnell von der Sportart abgewendet. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, ein deutsches Problem. In Belgien ist, auch wenn mal ein oder zwei Jahre vergehen, wo kein Belgier ganz vorne mitfährt, das ist denen im Endeffekt egal, weil denen geht es eigentlich um die Flandern-Rundfahrt. Das ist für die das große Event und nicht der Sportler XY.
John, dann auch zum Abschied habe ich eigentlich nur noch eine Frage, so ein bisschen im Namen aller Hobbyradsportler, die sich vielleicht mal in Flandern oder im Norden Frankreichs versuchen wollen. Und zwar, welche lokale Biersorte kannst du denn in Flandern für die Regeneration empfehlen?
Biersorte aus Flandern finde ich, wenn man im Radsport, sage ich mal, dem Radsport treu bleiben möchte, dann sollte man natürlich auf Quaremont tendieren. Aber ich finde, was ein sehr leckeres Bier ist, Omer. Omer ist wirklich ein sehr gut zu trinkendes Bier.
Ja. Und dann wahrscheinlich auch mit einer guten Portion Fritten dann dazu nehmen.
Eine gute Portion Fritten, genau. Und was extrem wichtig ist, das Bier muss immer aus dem Glas auch von dieser Biersorte getrunken werden. Das heißt, man kann jetzt kein Omer aus einem Düdelglas trinken zum Beispiel. Das ist Regel Nummer 1 in Belgien.
Ah, okay.
Also wenn man sich eine Kiste Bier mit nach Hause nimmt, dann sollte man auch ein, zwei Gläser mit nach Hause nehmen.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. John, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, dass du heute dabei warst.
Alles klar, kein Problem.
Ja, das sagt John Degenkolb also über die Faszination der Kopfsteinpflaster-Klassiker. Wie schon angesprochen, seine Lieblingspassagen im Frühjahr, die findet ihr in der aktuellen Roadbike am Kiosk. Und wenn ihr selbst schon auf dem Pflaster unterwegs wart oder es selbst mal versuchen wollt, Tipps zu Material, zu Strecken, zu Biersorten habt oder haben wollt, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an podcast@roadbike.de Oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht via Social Media. Dort findet ihr uns als Roadbike Magazin. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss!
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.